Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Fahrerkabine, in der sich Madeleine den vorbeifahrenden Männern präsentierte. Sobald sie die hell leuchtende Lichterkette in der Fahrerkabine ausschaltete, wurde weiteren potenziellen Kunden signalisiert, dass die Liebesdienerin besetzt und ein Versuch der Kontaktaufnahme momentan unerwünscht war. Sie sah ihn kommen und ließ die Seitenscheibe herunter. »Was willst du denn hier?« fragte sie und machte einen skeptischen Gesichtsausdruck. In ihrem Tonfall klang eine leichte Abneigung mit an. »Entweder du zahlst für die Behandlung meine Preise, oder du kannst gleich wieder verschwinden.« »Keine Angst«, beschwichtigte er sie. »Du bekommst auf jeden Fall deinen Lohn.« »Na gut, komm rein. Aber heute Abend kostet es dich einen Sonderzuschlag.« »Kein Problem. Den sollst du haben.« Während des Gesprächs hatte er die Hände in seinen Jackentaschen gelassen. Sie sollte nicht sehen, dass er einmal Handschuhe trug. Jetzt musste es schnell gehen. Während sie die Lichterkette und die Beleuchtung der Fahrerkabine ausschaltete und sich von innen in den Arbeitsbereich des Laffmobils bewegte, hatte er den Korken aus der kleinen Flasche gezogen und das Tuch mit dem Chloroform durchtränkt. Sie öffnete die Seitentür. Seine Hände hielt er wieder geschickt vor ihr versteckt. Ohne ihn groß anzusehen, forderte sie ihn durch eine kurze Kopfbewegung auf, einzutreten. Dann drehte sie ihm den Rücken zu, um zur Raummitte zu gehen. Sofort sprang er hinter Madeleine, umklammerte sie mit dem linken Arm, presste ihr mit der rechten Hand das Tuch mit dem Betäubungsmittel vor die Nase. Zu einer effektiven Gegenwehr war die völlig überraschte Madeleine nicht mehr in der Lage. Sie erschlaffte und der Mann ließ den Körper der bewusstlosen Frau zu Boden gleiten. Der schwierigste Teil war damit erfolgreich geschafft. Der Mann verschloss die Seitentür, stellte den Rucksack auf den Boden. Dann widmete er sich der Frau. Zuerst zerrte er mit beiden Händen Madeleine den weißen BH vom Oberkörper. Zum letzten Mal warf er einen Blick auf ihre unversehrte Schönheit, die in diesem Moment nur ihm gehörte. Dann holte er aus seinem Rucksack zwei rote Kabelbinder. Mit einem schnürte er ihre Füße zusammen, mit dem anderen fesselte er ihr die Hände auf den Rücken. Er zog ihr ein Stück braunes Klebeband über den Mund, was er bereits als Verunzierung ihres ebenmäßigen Gesichts empfand. Als Madeleine erwachte, weidete er sich an ihren angsterfüllten Blicken. Anfangs wand sie sich auf den Boden und stieß unter dem Klebeband unartikulierte Laute aus. Als sie merkte, dass sie dem Mann hilflos ausgeliefert war, blieb sie fast bewegungslos, ohne einen Leben, am Boden liegen. Neben dem Bett entdeckte der Mann das Smartphone der Frau. Mit voller Wucht trampelte er immer wieder darauf herum. »Das hast du nicht erwartet, dass ich mir die totale Kontrolle über dich hole!« »Was?« begann der Mann seinen Monolog. Dann verstummte er für einen kurzen Moment. Die Frau schien von der plötzlichen Stille überrascht.
»Und jetzt werde ich dich aus dieser Situation der Angst erlösen«,
verkündete er mit fast feierlicher Stimme. Madeleine hatte die Augen weit aufgerissen. Als er einen dritten roten Kabelbinder aus dem Rucksack holte, ahnte sie sofort, was er damit vorhatte. Sie gab hektisch klingende Laute von sich, versuchte ihren Körper wegzurollen. Er stürzte auf sie zu, drückte mit seinen Knien ihren Oberkörper von der Seite fest an den Boden. Es war schwieriger als gedacht, den Kabelbinder um den Hals der Frau zu winden. Der Mann setzte seine ganze Kraft ein und schaffte es schließlich, den Verschluss des Kabelbinders festzuzurren. Wie im Rausch zog er immer fester und fester daran, bis jegliche Lebensenergie aus dem Körper der rothaarigen Frau entwichen war. Das folgende Ritual hatte er vorher 100-mal in seinem Kopf durchgespielt. Er zündete die Grabkerze an, murmelte ein Gebet und stellte sie rechts neben dem Leichnam ab. Auf gleicher Höhe, aber auf die linke Seite, legte er die Spielkarte. Es war vollbracht. Er öffnete die Tür und trat ins Freie. In dem kleinen Waldstück und der daran angrenzenden B-65 war kein Mensch zu sehen. Die Seitentür des Wohnmobils ließ er ganz bewusst ein kleines Stück offen stehen. Dann entfernte er sich vom Tatort. Zwischendurch tauchten die Bilder auf. Die roten Haare, der Schrecken in ihrem Gesicht, der Kabelbinder, mit dem er Madeleine die Luft abschnürte. Er hatte sämtliche Macht über diese Frau, die es verdient hatte zu sterben. In seiner Umgebung ahnte niemand, dass er es war. Er wollte nicht, dass die andere Frau auf die gleiche Weise zu Tode kam. Sie war viel sympathischer. Doch er befürchtete, es könnte wieder passieren. Auch für Leonore Vogt brachte der Tag eine Aufregung nach der anderen. Gleich am Vormittag hatte es angefangen. Es ging um Patrick Berger, einen leicht korpulenten Mann um die 40. Der Patient war auf Veranlassung von Dr. Ronald Dannenberg von der Allgemeinpsychiatrischen Tagesklinik auf die geschlossene Station 1 verlegt worden, wo Leonore in der Frühschicht arbeitete. Nachdem der Stationsarzt ihn begrüßt hatte, wollte sich Leonore um den neuen Patienten kümmern. Sie kannte den Mann von früheren Aufenthalten und wusste, dass die Ärzte bei ihm schon vor Jahren eine chronische Schizophrenie diagnostiziert hatten. Als Leonore das Zimmer des Patienten betrat, war dieser allein im Raum, saß angespannt auf seinem Bett und fixierte mit weiten Augen die weiße Wand. Dabei strich er sich mit der Hand die dünnen braunen Haare aus dem Gesicht. Leonore ließ die Tür einen Spalt offen und blieb nach 2 Schritten im Raum stehen. Patrick Berger machte einen abgerissenen Eindruck. Er trug eine verwaschene Blue Jeans und ein eng anliegendes schwarzes Sweatshirt. Seine grauen Turnschuhe waren an den Seiten abgestoßen. Der Mann schien Leonore überhaupt nicht zu bemerken. Gegen die Wand gerichtet rief er plötzlich: »Halten Sie meine Mutter da raus! Und meine Oma! Die können nichts dafür!« Die erfahrene Krankenschwester ging davon aus, dass der Patient unter akuten Halluzinationen litt. »Guten Tag, Herr Berger«, machte Leonore den Versuch der Kontaktaufnahme. »Vermutlich kennen Sie mich noch. Mein Name ist Vogt. Von Seiten der Pflege bin ich jetzt auf Station 1 Ihre Ansprechpartnerin.« Abrupt sah der Mann zur Seite. Sein Gesicht nahm einen überraschten Ausdruck an. So, als wäre er erstaunt, die Krankenschwester in natura vor sich zu sehen. »Frau Vogt, ich kenne Sie genau.« Ein kurzes Lächeln. Dann sprang er auf und stand mit einem Mal direkt vor ihr. »Sie sind sehr schön, wie die tote Frau.« Leonore trat einen Schritt zurück. Wie bitte?
Sie haben auch so rotes Haar.
Seine Mimik wechselte erneut. Leonore las Angst und Sorge in seinem Gesicht.
Frau Vogt, Sie können die Nächste sein. Sie sind in Gefahr.
Offenbar hatte der Frauenmord in unmittelbarer Nähe der Klinik auch das Krankheitsgeschehen von Patrick Berger beeinflusst. Wie bei einigen anderen Patienten hier auf der Station. Der Mann rückte wieder näher an Leonore heran.
Passen Sie auf sich auf, sagte er fast hauchend. Ich will nicht, dass Sie die Nächste sind.
Leonore fragte betont sachlich, woher wissen Sie, dass ich in Gefahr bin?
Ich hab's gerade von Brewster. Er ist mit mir in Verbindung.
Welcher Brewster?
Inspektor Brewster vom DCPD, antwortete Berger. Also vom Dallas City Police Department.
Leonore bewegte sich ein Stück zurück. Ihr Blick fiel auf den Button, den sich Berger an sein Sweatshirt geheftet hatte. Links über dem Herzen. Auf rotem Untergrund stand in schwarzer Schrift Zombie Crime. Auf einmal machte es bei der Krankenschwester Klick. Zombie Crime war eine amerikanische Fernsehserie, besonders beliebt bei jüngeren Männern. Ein Krankenpflegeschüler, Fan der Serie, hatte mehrfach erwähnt, dass die Hauptfigur Inspektor Brewster hieß. Und auf welche Weise sind Sie mit Brewster in Verbindung?
Telepathie!
Leonore fiel wieder ein, dass Brewster ein Polizist war, der einen Blitzschlag überlebt und dadurch telepathische Kräfte bekommen hatte. Muss ich mich vor Ihnen in Acht nehmen? Lotete Leonore die Situation aus.
Nein, ich will Sie nur warnen. Sie sind ernsthaft in Gefahr. Brewster sagt das. Es sind Ihre Haare, die roten Haare.
Haben Sie die Ermordete gekannt? Das war überhaupt das Thema Nummer eins bei Mitarbeitern und Patienten. Wer hatte schon die Prostituierte im Laufmobil besucht? Bergers Mundwinkel zuckten. Leonore merkte, dass ihm die Frage unangenehm war.
Nein, nein, ich habe nichts mit ihr zu tun.
Seine Stimme zitterte.
Das würde meine Mutter nicht erlauben, dass ich zu Huren gehe.
Schon gut, Herr Berger, beruhigen Sie sich. Leonore bereute, diese aufwühlende Frage gestellt zu haben. Sagen Sie bitte, Brewster, ich passe schon auf mich auf.
Ich verfolge genau, was passiert,
war Bergers Antwort, deren Sinn Leonore verborgen blieb. Wenn Sie Ihre Medikamente einnehmen, hören in ein paar Tagen die belastenden Gedanken auf, sagte die Krankenschwester besänftigend.
Ich möchte nicht, dass die Gedanken aufhören. Die Gedanken helfen mir.
Ja, hier ist es nochmal für Sie wichtig zu wissen, Nele Quentin ist eine Krankenschwester und arbeitet ebenfalls in der psychiatrischen Klinik Dr. Ludendorff. Zu Hause kam Leonore Vogt nach dem stressigen Vormittag nur langsam zur Ruhe. Ihr Handy klingelte. Im Display erkannte sie die Klinik als Anrufer. Es überraschte sie, dass Dr. Fabian Kirchhoff sich meldete. Ihr erster Gedanke war, warum er sie nicht aus seinem Büro oder von seinem Handy anrief. Dann erschrak sie. Fabian war aufgeregt und bat sie um Hilfe. Was er sagte, wühlte sie auf. Damit hatte sie nicht gerechnet.
»Du musst mir vertrauen«, bat er eindringlich.
Fabian schilderte ihr, dass die Ermordete Nele Quentins Freundin war, die er zufällig auf dem Klinikgelände kennengelernt und in Hannover wieder getroffen hatte, ohne zu ahnen, dass sie eine Prostituierte war. Das wäre vor 2 Monaten gewesen.
Danach habe ich mit der Frau nichts mehr zu tun gehabt. Aber Nele
hat bei der Polizei den Eindruck erweckt, als hätte ich die Prostituierte gut gekannt. Ich schwöre dir, es ist nie etwas zwischen mir und dieser Frau gelaufen. Die einzige Frau, die ich um alles in der Welt liebe, bist du. Vertraust du mir, Leonore? Fabians Stimme klang verzweifelt, aber ehrlich. Natürlich vertraue ich dir, versicherte Leonore. Fabian hatte sie noch nie belogen. Die Polizei ist gerade unerwartet bei mir aufgetaucht. Sollte wegen Neles verdrehter Darstellung erst einmal der Verdacht aufkommen, ich könnte etwas mit dem Mord an der Prostituierten zu tun haben, habe ich sofort einen schlechten Ruf weg, auch wenn sich später alles als Unfug herausstellt. Leonore konnte Fabians Ängste nur zu gut verstehen. Wenn das Gerücht an die Öffentlichkeit gelangte, der leitende Oberarzt hätte regelmäßig Kontakte zu einer Prostituierten in einem schmuddeligen Laufmobil, bei deren Ermordung er womöglich eine ungeklärte Rolle spielte, war Fabian für die Privatklinik als leitender Oberarzt und Aushängeschild kaum mehr tragbar. Mach dir keine Sorgen, wir kriegen das in den Griff, bekundete Leonore, wobei ihre Stimme zuversichtlicher klang, als ihr zumute war. Ihre Zukunft als Fabians Partnerin stand ebenfalls auf dem Spiel. Am Todestag der Frau hatte Fabian zu allem Unglück Überstunden gemacht. Was hat die Polizei gesagt? Wann ist die Tatzeit gewesen? Wollte Leonore wissen. Zwischen 20 und 22 Uhr. Leonore erinnerte sich, dass Fabian an dem Abend kurz nach 21 Uhr bei ihr in Aalten angekommen war. Das bedeutete, er war genau in dem Zeitraum, in dem der Täter die Frau ermordet hatte, am Laufmobil vorbeigefahren. Vielleicht fällt dir etwas vom Tatort ein, das zur Identifizierung des Mörders beiträgt und dich damit entlastet. Ich war in Gedanken bei dir, habe tatsächlich nichts und niemanden gesehen. Ich kann nicht mal mit Sicherheit sagen, ob die Lichterkette vor einem Wohnmobil an oder aus war. Fabian erklärte, dass es für ihn nur eine Möglichkeit gab, völlig unbeschädigt aus der Sache herauszukommen. Daher hätte er soeben der Polizei erzählt, dass er bereits um 19.30 Uhr bei Leonore in Aalten eingetroffen wäre, damit die Polizei unter ihre Ermittlungen gegen ihn einen sofortigen Schlussstrich zog. Bitte, Leonore, du musst meine Angaben gegenüber der Polizei bestätigen, sonst bin ich richtig erledigt. Und unsere gemeinsame Zukunft auch. Keine Angst, ich stehe immer zu dir, versprach Leonore. Wir ziehen das zusammen durch. Danke, das wirst du nie bereuen. Leonore Vogt hatte dieses Wochenende Spätschicht. Patrick Berger hatte die Station am Sonntag um 8 Uhr morgens verlassen. Seine Beurlaubung war bereits die Tage zuvor mit den Oberärzten Kirchhoff und Dannenberg vereinbart worden. Nach Ende der Übergabe zwischen Spät- und Nachtschicht gegen 21 Uhr war Patrick Berger noch nicht zurückgekehrt. Leonore blieb noch einige Minuten auf Station, während die übrigen Mitglieder der Spätschicht schon das Haus verließen. Neben Richard war noch eine Krankenschwester im Nachtdienst. »Du kannst ruhig gehen«, sagte Richard zu Leonore. »Ich habe die Sache mit Berger im Griff. Da passiert nichts. Der wird schon wieder auftauchen.« »Du hast recht. Ich bin echt geschafft und gehe zu Hause gleich ins Bett.« Leonore zog ihre Jacke an, nahm ihre Handtasche und verabschiedete sich. Als sie den Bungalow verließ, herrschten draußen im Klinikpark noch relativ milde Temperaturen. Es war dunkel, aber die vereinzelten Laternen im Park spendeten ausreichend Licht, damit Leonore die Grünanlage ohne zu stolpern durchqueren konnte. Richtung Straße, wo sie ihr kleines Stadtauto einen Smart 42 abgestellt hatte. Die anderen Pflegekräfte waren bereits verschwunden. Allein schlenderte Leonore an Büschen und Platanen vorbei. Der Klinikpark war ihr seit Jahren vertraut. Am Rande des Parks, ihren Smart konnte sie schon von Weitem erkennen, schnellte plötzlich ein Schatten hinter einem Gebüsch hervor. Leonore stoppte erschrocken. Eine große Gestalt baute sich vor ihr auf. Der Umriss eines Mannes. Die Krankenschwester wollte schreien, zwang sich aber zur Ruhe. Wer war das? Was wollte der Kerl? Der Mann trat direkt auf sie zu. Schweiß rann in Sekundenschnelle ihren Rücken herunter. Leonore ballte die Fäuste.
»Wie unvorsichtig von Ihnen«, sagte eine leise Stimme. »Ich hab Sie gewarnt, Frau Vogt.«
Auf einmal erkannte sie ihn. Ihr Herz schlug wie verrückt.
»Was machen Sie hier, Herr Berger?« »Ich hab Sie gewarnt. Sie passen nicht richtig auf sich auf. Allein im Dunkeln kann sehr gefährlich werden.«
Leonore roch den Atem des Mannes. Ein leichter Fäulnisgeruch, wie sie ihn von Magenkranken kannte. Ein Zittern ergriff ihren gesamten Körper.
»Mir wäre schon wohler, wenn Sie mir nicht im Dunkeln auflauern würden, Herr Berger.«
Der Mann schüttelte den Kopf.
»Ich lauere Ihnen nicht auf. Vor mir brauchen Sie keine Angst zu haben.«
»Dann lassen Sie mich zu meinem Auto gehen.« Patrick Berger machte keine Anstalten, den Weg freizugeben.
»Ich mache mir nur Sorgen. Ich kenne Sie doch, Frau Vogt. Sie sind eine gute Frau.«
»Ich möchte jetzt gehen.« Als sie einen Schritt nach links machte, um seitlich an ihm vorbeizuhuschen, packte er ihren linken Arm mit der rechten Hand.
»Ich habe extra hier gewartet, um Sie zu warnen. Lassen Sie mich sofort los.«
Erleichtert nahm sie zur Kenntnis, dass er sie freigab und seinen Arm zurückzog.
»Eine gute Frau«, murmelte er erneut.
»Woher wollen Sie wissen, dass ich eine gute Frau bin?«, traute sie sich zu fragen. Die Antwort überraschte sie.
»Sie sind mit Dr. Dannenberg zusammen. Der ist ein guter Psychiater. Der ist nur mit guten Frauen zusammen.«
»Ich bin nicht mit Herrn Dr. Dannenberg zusammen«, entgegnete sie klar und deutlich.
»Doch, ich hab's gesehen.«
»Was?«
»Ich sehe alles. Sie haben sich in Ihrer Wohnung in Alten getroffen.«
Die Adresse, die er nannte, stimmte genau.
»Ich hab gesehen, wie Sie sich geküsst haben. Ich lüge nicht.«
Seine Stimme wurde aufgeregter.
»Sie wissen doch, dass ich nicht lüge.«
»Nein, Sie lügen nicht. Aber das mit Herrn Dr. Dannenberg ist lange vorbei.«
»Das glaube ich nicht.«
Berger klang fast verzweifelt. Leonore war maßlos erstaunt. Der Patient wusste, dass Ronald und sie ein Verhältnis hatten, zumindest bis vor einigen Monaten. Das war nicht einmal Fabian bekannt. »Herr Dr. Dannenberg ist verheiratet«, warf Leonore ein.
»Ich weiß, dass seine Frau sehr krank ist. Hat er selbst gesagt, da können Sie bei ihm bleiben.«
Leonore überlegte. War Berger über ihre Beziehung zu Ronald nicht mehr auf dem neuesten Stand? Sie versuchte, das Thema zu wechseln. »Ich begleite Sie auf Station, Herr Berger. Wir haben Sie schon vermisst.« Patrick Berger blieb wie angewurzelt stehen.
»Er braucht Sie«, sagte er. »Er ist ein guter Oberarzt. Lassen Sie sich nicht mit anderen Männern ein. Das ist gefährlich.«
Ja, soweit für heute. Ja, wenn Sie mögen, ich werde gleich noch mal kurz um die Ecke stehen. Also wer möchte, dem kann ich auch gerne den Roman signieren. Und von dort aus setze ich mich dann quasi in Marsch zu dem Stand des Niemeyer Verlages, wo auch das Buch erschienen ist. Und das ist hier in der Halle A107. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Thank you.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.